Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Finale daheime, Leute. Wie sieht's denn aus? Ich begrüße euch zum Monarchscast, dem Podcast der Dresden Monarchs, an bei wie immer der Markus. Mein Name ist Erik und heute gehen wir direkt auch mal mit unserem Gast rein, denn wir haben uns unsere Nummer 14 Wide Receiver Konstantin Stricker mit rangeholt. Der wird uns durch die ganze Folge mit begleiten. Hallo Konstantin, grüß dich.
Hallo ihr Lieben, ich freue mich dabei zu sein.
Ja, moin moin auch von mir an euch da draußen und hallo Konstantin, schön, dass du da bist. Freut uns hier nachher noch ein bisschen mit dir einen kleinen Plausch abzuhalten über dich, deine Karriere und natürlich über das nervenaufreibende Halbfinale in Ravensburg. Aber bevor wir dorthin kommen, machen wir noch einen kurzen News-Teil, weil, ne, Erik hatte ja recht, Finale daheim steht an und Dresdner Fans sind verrückt. Ihr kennt das ja am besten und wie ihr es sicherlich schon gesehen habt, wird es natürlich auch eine Auswärtsfahrt zum Heimspiel geben. Wilde
das
Nummer.
Das ist absurd.
Es ist absurd geil. Ich finde es großartig, ich feiere das. Das Auswärtsfahrtenteam hat eine Straßenbahn gekapert und möchte mit euch dort eine Sonderfahrt machen für den GFL Bowl. Treff für das Ganze ist 11.30 Uhr an der Messe. 12 Uhr ist Abfahrt, 90 Minuten ungefähr, kleine Stadtrundfahrt, einmal quer durch Dresden, so dass ihr 13.30 Uhr dann direkt vorm Stadion aus der Bahn fallen könnt und zur Powerparty einrücken könnt. 19,92 Euro kostet der ganze Spaß pro Person. Schöne runde Summe, finde ich gut, die Zahl. Es gibt noch einen kleinen Hinweis, es gibt dann Rückzug, keine gemeinsame Fahrt zurück zur Messe. Also wenn ihr euer Auto dort stehen lassen habt oder sowas, dann müsst ihr euch alleine dorthin finden, weil ja, das würde nie funktionieren, dann mit allen zurückzureisen. Aber ja, absolut geile Idee. Ich feiere das so sehr.
Auf jeden Fall. Man fährt nie direkt sogar die 10 vom Stadion zur Messe, da
genau,
kommt man direkt wieder perfekt zurück.
Die 13 und fährt bis nach Istanbul, aber das war was anderes.
Genau. Und an sich ist das sogar so geplant, also finanziert bekommen wir das irgendwie auf jeden Fall. Und wie man die Monarchs-Fans kennen, wird das Ding auch voll werden. Und alles, was irgendwie mehr erwirtschaftet wird, weil es wird dann auch Getränke dort drin geben und so, das wird für einen guten Zweck verwendet. Da gibt es schon Ideen irgendwie, aber da wird dann noch eruiert, falls da irgendwie großartig was hängen bleibt. Das wird natürlich dann direkt dem Verein weiterhin zugutekommen.
Genau. Und wenn ihr keinen Bock habt auf eine runde Straßenbahn fahren durch die ganze Stadt, weil ihr das vielleicht tagtäglich auf dem Arbeitsweg macht, könnt ihr bereits ab früh um 10 schon für den GFL-Bowl aktiv dabei sein. Da geht's los um 10 im Feldschlösschen Stammhaus oben auf der Budapester Straße mit einem GFL-Live-Talk. Ab um 9 ist dort Einlass. Wenn ihr da Bock habt, dabei sein wollt, wendet euch bitte über Facebook an Robert Löhrs. Der ist unser Fanbeauftragter, der kümmert sich um das Ganze, der macht eine Gästeliste. So wie ich das verstanden habe, kostet das keinen Eintritt. Ihr habt dort sogar auch Essen vor Ort, nur Getränke müssten halt bezahlt werden. Seinen Wunsch ist es natürlich, dass wir dort schon mit 150.000 Leuten einreiten und das Ding kapern. Mal gucken, wie viel wir werden. Also wie gesagt, ab um 10 geht es dort oben los, um 9 ist Einlass.
Aber ich habe das Gefühl, das klingt, als wäre das eine Ü35-Veranstaltung, oder?
Weil
wenn man Robert nur über Facebook kontaktieren könnte, dann werden das so viele nie wahrnehmen können.
Naja, ja. Ansonsten, Erik, hast du noch vorbereitende News? Also man muss ja auch sagen, Leute, keine Panik, das ist hier nie unsere letzte Folge vom GFL Bowl. Wir machen nächste Woche.
By the way, wir hatten gesagt, in zwei Wochen sind wir wieder da. Wir
genau, hallo, zwei Bundes- Wochen sind wir nie wieder um. Ja. Genau, nächste Woche, Donnerstag, gibt's noch mal eine GFL-Bowl-Folge. Alles, was ihr wissen wollt, da sind dann unser Stadionsprecher Alex und Liga-Vorstand Torben Dill bei uns zu Gast. Und da werden wir euch kurz vor knapp noch mal alles Wichtige beisammen geben.
Wir haben übrigens noch ein Finale daheim, ne? Das dürfen wir auch nie vergessen. Die Deutsche Football-Flag-Liga hat ihren Bowl jetzt am kommenden Wochenende, am 4.10., um 15 Uhr und zwar auf der Bernsdorfer Straße bei uns im Superdome. Und da spielen natürlich die Dresden Monarchs mit gegen den amtierenden Meister, die Hamburg Pioneers. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal im Trainingsgelände vorbeigucken. Da wird's von der Grill-Crew auf jeden Fall auch Speis und Trank geben. Lasst euch das nie entgehen. Flag-Football-Finale. Ja, prinzipiell folgt einfach mal, ja, auch wieder Facebook, den Dresden-Monarchs-Fangruppe bei Facebook. Dort wird immer so ein bisschen diskutiert, Do's and Don'ts fürs Stadion und ja, keine Ahnung, wird eine Choreo geplant und da wird auch schon geschrieben, naja, muss man mal gucken, weil man halt sehr verteilt sitzen wird. Dass jetzt die Hardcore-Fans werden jetzt halt nicht alle auf dem Haufen sitzen, außer man hat schon ewig vorher Karten gekauft. Und da wird jetzt am Wochenende nochmal reingeschrieben, da wird sich was überlegt für irgendeine kleine Choreo, mal gucken. Also verfolgt das mal, falls ihr ja irgendwie noch bei Facebook seid. Konstantin, wir sitzen aus, bist du noch bei Facebook?
Ja, ich bin bei Facebook. Interessanterweise ist unsere Teamgruppe auf Facebook. Ja, also da war ich auch überrascht, als ich wieder neu zu den Monarchs gekommen bin, dass es auf Facebook ist. Aber es klappt überraschend gut. Und seitdem bin ich auch eben wieder so, ja, mehr oder weniger aktiv auf Facebook. Gezwungenermaßen halt. Aber ja, im Endeffekt ist es ja mittlerweile gefühlt eigentlich genauso wie Instagram.
Ja, halt, ich glaube, es liegt, glaube ich, daran, die mussten die StudiVZ-Gruppe zumachen, deswegen sind die jetzt bei Facebook.
Dampfer, ja. Meinst du Dampfer?
Dampfer war ja auch so ein Dresdner Ding, oh, ja, Gott. Da ist keiner rausgekommen.
Jetzt hier Boomer-Talk. Ich bin eigentlich auch nur wegen dem Podcast zu Instagram gegangen, ich war halt da auch altmodisch unterwegs, weil du halt auf Facebook nichts mehr mitkriegst, also dort wird halt nur noch die Hälfte gepostet.
Fun Fact, witzige Funktion, die ich bei Facebook entdeckt habe, ihr müsst mal auf die Profilbilder von Leuten, Freunden, Spielern klicken und dann könnt ihr rumscrollen und dann kommen da manchmal so Profilbilder aus 2013 oder so, da könnt ihr sehr lustige Screenshots machen, habe ich auch schon gemacht mit Justin und so, ihn geärgert. Also da geht's wirklich.
Ja. Oder könnte man auch mal so eine Aktion machen, das sieht man immer mal hier bei der NFL oder so, dass man uralte eben hier so College- oder Highschool-Fotos von den Spielern ausdruckt und dann sollen die unterschreiben.
Ja, das kann ich mir auch schon gedacht. Hätte ich mal so Lust drauf, weil ich habe da schon wirklich lustige Sachen gefunden.
Ja, haben wir doch mal Social Media Content. Das müssen wir mal weitergeben an unsere
Müssen wir mal ins Rollen bringen.
Ja, ich muss auch sagen, also wenn ich mir so meine Profilbilder von 2012 angucke, das ist interessant, was ich da so hatte.
Ja, statt jetzt sagt das mal nicht so, jetzt sollte ich mal aussortieren bei Facebook.
Das Internet vergisst nicht. Da haben wir es wieder. Ja, da du dich ja jetzt schon hier so mit reingebracht hast, so ist ja auch der Sinn und Zweck, dass du heute hier als unser Gast nie nur da sitzt und freundlich nickst, weil das sehen die Leute ja da draußen nicht, das sehen nur wir hier. stell dich doch den Leuten nur einfach mal vor.
Ja, hallo, ich bin der Konstantin Stricker, von vielen auch Coco genannt. Und ich bin frische 21 Jahre und Receiver bei den Monarchs, die Nummer 14.
Oh. Sehr schön. 21, ach, das waren Zeiten. Das ist lange her. Das ist Facebook lange her.
So viele Finger hast du nie morgens Boss in
der Hand. Ja, das ist richtig. Ja, du hast es ganz gut kurz zusammengefasst, ne? Wenn ich mir deine Vita angucke, du warst ja 2018 in der Jugend bei den Monarchs und bist dann mal für ein Jahr an die Highschool gewechselt. Ja, wo warst du da eigentlich und ja, wie war's in Amerika?
Also ich habe da so ein ganz klassisches Austauschjahr gemacht oder einfach so ein Auslandsjahr, wie man das kennt. Und das war bei mir ganz witzig, weil das war halt in Corona, das heißt, da war alles ziemlich durcheinander. Mhm. Aber ich habe tolle Menschen gelernt, eine tolle Gastfamilie gehabt, mit der ich immer noch in Kontakt bin und konnte trotz Corona eine Highschool-Football-Saison spielen, die tatsächlich dann im Frühjahr war, was ganz ungewohnt ist, weil die eigentlich immer von September bis November ungefähr geht und unsere dann einfach im März war. Aber das war trotzdem eine ziemlich geile Experience mit einer ganz anderen Art von Football, die man dort erleben konnte, im Vergleich vor allem natürlich zu U17-Jugendfootball, was ich damals noch war.
Wie wird man da so von den Mates, also von den Spielkameraden aufgenommen als deutscher junger Spieler? Wird man da belächelt oder wie ist das?
Ich wurde da relativ ernst genommen, weil ich aber auch mir Mühe gegeben habe, schnell zu zeigen, dass ich halt quasi competen kann und dass ich gut genug bin, um da mitzuhalten. Natürlich, was ganz schnell passiert, ich wurde direkt Kicker, ne, weil the German gotta be the kicker. Muss halt so, man, ne, Fußball im Blut. Also ich wurde ganz schnell der Kicker, neben meiner Position als Receiver natürlich. Was aber cool war, ich hatte sogar, glaube ich, in der Saison 4 completed Onside Kicks und einer davon war Game Winning, also das war sogar cool und okay. Nee, sonst wurde ich da gut aufgenommen, hat da viele Freunde und die fanden das eigentlich alle ziemlich cool zu hören, dass man auch außerhalb von den USA Football spielt.
An welcher Highschool warst du da, also oder ist da irgendwas in der Nähe, wo ich sage, kenne ich vielleicht auch?
Also ich war im Bundesstaat Illinois. Das ist da, wo Chicago ist quasi. Und ich war, Chicago ist ganz im Norden. Und ich war quasi, wir hatten ein Auto 3 Stunden südlich von Chicago. Ziemlich ländlich. Was aber eigentlich relativ cool war, weil man da wirklich so das so ganz echte, unverfälschte USA erlebt. Ohne groß Schickimicki oder so, sondern alle in Pickup-Trucks und alle machen, was sie wollen und so. Das ist schon ziemlich witzig gewesen. Also, und dann kommt halt wirklich so das ganze Dorf kommt zum Highschool-Football-Spiel. Also das ist echt besonders
also gewesen. Also Highschool-Musical-Flair.
Ja, so ein bisschen, ja, so ein bisschen. Mit so ein bisschen mehr Country. Rednecks und
geil. Ja. The Moonshine.
Genau, ein bisschen mehr Cowboy Boots.
Das ist gut, sehr schön. Ja, als du dann wieder zurückgekommen bist, waren dir die Monarchs wahrscheinlich zu klein, weil du bist dann zum bösen Einhorn gewechselt und hast dort an der Academy Football und Schule kombinieren können. Lagst du nur an der Academy-Möglichkeit oder wie kam es dazu?
Genau, also ich bin zurückgekommen, hab dann noch, ich glaube, 2 Jahre gespielt, auch in der U19 dann. Und bei mir kam es dann einfach so, dass ich an die Academy gegangen bin, weil ich mit dem Justus Selig, den man, denke ich, auch kennt oder schon mal gehört hat, einfach immer noch viel in Kontakt war. Und der ist ja auch rübergegangen. Einfach weil halt vor allem zu dem Zeitpunkt die Unicorns ein größeres Jugendprogramm hatten und eben mit dieser Unicorns Academy eine coole Möglichkeit, die es auch so einmal nur in Deutschland gibt, hatten. Und dann habe ich mit ihm so immer so ein bisschen drüber geschrieben und bin dann zusammen mit dem Jan, unserem DB, der Nummer 23, auf die Unicorns Academy gewechselt. Und so kam das und das war eine extrem coole Zeit. Ich war dort auch auf dem Internat, habe dort auch mein Abitur gemacht, was eben auch angeboten hat, weil ich ja, relativ schlecht in der Schule war in Dresden und dann da mich so ein bisschen zusammenraffen konnte. Und ja, es war schon eine Hammer-Experience, wie professionell da alles in der Jugend war und was für coole Leute man kennengelernt hat. Also ich bereue es nicht. Bin natürlich trotzdem froh, jetzt wieder hier zu sein.
Ja, wir definitiv auch, kann man ehrlich sagen. Die erste Saison jetzt hier im Männerbereich kann sich sehen lassen. Ne? Also in insgesamt über 250 Yards, 3 Touchdowns, der längste Run über 75 Yards. Also das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr ansehnlich, gerade so als junger Spieler. Jetzt hast du ja, dich hier in Dresden so ein bisschen hinter Anthony Tittle einordnen müssen, der ja nun leider verletzt ist. Wie siehst du jetzt langfristig die Rolle im Team für dich selber so?
Ja, also wenn ich jetzt ein bisschen weiter aushole, war das ja erstmal so, vor allem wenn man aus der Jugend hochkommt und man war halt Captain und hier MVP, dies, das, dann ist es natürlich immer erstmal recht schwer, als Jugendspieler dann klarzukommen, wenn man sieht, okay, ich habe jetzt hier natürlich eine ganz andere Rolle, ich muss jetzt hier erstmal competen und es gibt halt einfach Leute, die haben sich ihren Spot schon mehr verdienen können zum Beispiel. Der Anthony hat ja eine klasse Saison schon im Jahr davor gespielt und hat sich so quasi schon seinen wohlverdienten Spot erkämpft. Und das war natürlich nicht leicht, da musste ich auch erstmal mit klarkommen, dass ich halt eben erstmal quasi hinten angestellt war, was auch völlig normal so ist als Jugendspieler. Leider hat es Anthony dann verletzt, was ich natürlich jetzt hier mal so auch mit meinem extra Freund ist, da hat es mir auch leid getan. Andererseits konnte ich dann natürlich die Chance ganz gut nutzen, eben mehr Spielzeit zu sammeln. Und ich denke, jetzt habe ich mich im Team ganz gut etabliert, einfach überhaupt so mit meiner Chemie mit anderen Spielern. Ich bin total eng eigentlich mit allen, ich verstehe mich mit allen super und ich denke, ich habe mich jetzt also eine ganz gute, unscheinbare, so kleine Waffe in der Offense auch etabliert, würde ich sagen, die eben so ein bisschen under the radar noch war, weil ich eben nicht so viel gespielt habe am Anfang und jetzt eben so ein paar Pässe hier und da immer mal so 1-2 Big Plays habe. Genau, so fühle ich mich zumindest jetzt.
Und der Markus sagte, irgendwie fast selbstverständlich hinter Anthony Tittle einreihen. Kann man ja so ganz auch nicht sagen, das sind ja auch noch Importspieler natürlich. Und ist ja immer mal wieder Thema in allen möglichen Medienoutlets, was mit deutschen oder europäischen Football zu tun hat. Importregel, wie stehst denn du dazu? Also bei uns in der GFL gibt's ja nur die amerikanische Importregel und Europäer ist quasi egal, wie viele man da hat. Ja, wie siehst denn du das? Ist das schwierig für euch deutsche Spieler oder ist das okay so? Was denkst du davon?
Also, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich ein kompliziertes Thema. Ich denke, dass die Ami-Regel gut ist, wie sie ist. Da denke ich, müssen wir nicht viel diskutieren. Ich denke, das ist eine faire Regel. Natürlich ist der Unterschied bei den E-Imports einfach, dass sich viele Teams einfach nicht leisten können. Also da sieht man dann natürlich dann den Unterschied in finanziellen Mitteln von Team zu Team natürlich, gell? Ob man da eine Regel braucht, das ist eben die Frage. Manchmal denke ich, was als deutscher Spieler denke ich, was ich bei vielen höre, egal in welchem Team, ob bei uns oder andere Jugendspieler, mit denen ich rede, die hochkommen oder ältere Spieler in anderen Teams, wo auch immer, ist, dass man manchmal so eben Gefühl hat, wenn man eben als deutscher Spieler, der meistens unbezahlt ist in der GFL, spielt, dass oft Imports, auch E-Imports, einfach aus dem Grund, dass sie quasi bezahlt werden, eine höhere Chance haben zu spielen. Selbst wenn man sagt, okay, wir haben einen deutschen Spieler und einen eingekauften, sagen wir mal, Spanier, die spielen genau gleich gut, aber dem geben wir halt den Gehalt, dann kriegt der eher den Spot, weil man den ja sonst umsonst bezahlt. Das ist, denke ich, eher so ein Problem, wo manchmal rangegangen werden muss, dass es halt mehr so ist, der beste Spieler, der uns am ehesten hilft zu gewinnen, der sollte spielen und nicht der am meisten bezahlt wird. Das ist eher so das, wo ich manchmal ein Problem mit habe. Sonst, ich denke, wenn man das GFL-Level hochhalten möchte, ist es gut, trotzdem auch diese gewisse Internationalität beizubehalten. Dass also die GFL trotzdem noch eine valide Option und ungefähr auf dem gleichen Level wie die ILF vor allem bleibt, denke ich, ist das schon wichtig, dass man das beibehält, weil die Roster ja trotzdem noch relativ deutsch sind, außer jetzt vielleicht bei Potsdam. Aber selbst in Monarchs haben wir dann doch viel Homegrown-Spieler, was auch wichtig ist, die sich dann doch auch etablieren.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding, also irgendjemand hat das mal, oder manche haben das schon so erwähnt, es ist, oder beziehungsweise bin ich auch der Meinung, dass es gar nicht unbedingt ist, dass die deutschen Spieler ja schlechter sind, athletisch schlechter oder weniger Spielverständnis haben oder sowas. Ganz im Gegenteil, eigentlich ist Deutschland eins der besten, wenn nicht sogar das beste Footballland Europas.
In Europa, auf jeden Fall, ja.
Und ich glaube nur, der Unterschied ist halt, dass du die Importspieler, die haben halt den ganzen Tag Zeit zu trainieren, die haben halt die ganze Woche Zeit, die gehen nie studieren, die gehen nie arbeiten in den meisten Fällen oder machen ganz halt sicher vielleicht ein bisschen was am Computer oder so. Und die haben einfach viel mehr Zeit, sich zum Beispiel bei Receivern eben mit ihrem Quarterback einzuspielen, Routen zu lernen, Playbook zu lernen. Ich denke mal, dass das so ein Ding ist. Und einen deutschen Spieler könntest du natürlich genauso bezahlen. Aber würde ein deutscher Spieler, also du hast in Deutschland beruflich ja ganz andere Möglichkeiten, als wenn du jetzt, keine Ahnung, aus Spanien kommst vielleicht, von der Schule kommst. Da musst du vielleicht für einen Deutschen, dass der nie mehr arbeiten geht oder nie mehr studiert, ein bisschen mehr auf den Tisch legen, kann ich mir vorstellen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und das ist natürlich auch total richtig. Also Deutschland ist ja, in Europa ist Football ja mit Abstand am populärsten. Also ne, wir sind das Land mit den NFL-Games und so jetzt neu. Wir sind das Land mit eigentlich, ich würde das mal ganz frech raussagen, der besten Herren-Nationalmannschaft. Und das sieht man schon. Ich meine, die meisten ELF-Teams sind deutsch. Die GFL ist die beste Liga eigentlich sonst immer gewesen. Und das stimmt natürlich. Die haben einfach mehr Zeit, sich mit den anderen Imports zusammenzutun. Und der Gedanke ist für mich auch eigentlich total verrückt. Manchmal, ich gehe noch nicht Vollzeit arbeiten, ne? Aber dass jetzt andere Leute wirklich sich am Sonntag gefühlt eine Gehirnerschütterung holen, vor allem so Linebacker oder so, die dann einfach am Montag auch wieder auf die Arbeit gehen, das ist völlig verrückt für mich. Und das ist natürlich dann, ja, das wahrscheinlich, was der ausschlaggebende Unterschied ist zu den E-Imports, das stimmt natürlich.
Das ist halt auch immer noch den Punkt, gerade mit der zweiten Liga in Deutschland und Europa. Du hast natürlich auch eine gewisse Abwanderung gehabt aus auch GFL-Teams. Man hat es ja in Schwäbisch Hall gemerkt, die ja zugweise die Leute nach Stuttgart verloren haben. Die muss man natürlich in gewissen Maßen irgendwie auffüllen. Das kann man nie nur mit Jugendspielern. Das funktioniert nie von heute auf morgen, dass du plötzlich 10 Leute aus der U19 oder U20 hochziehst und die funktionieren im GFL-Kader. Ja. Muss man natürlich dann abdecken mit einem E-Import. Aber auf der anderen Seite, na klar, willst du ja auch deine eigene Jugend dann eben eine Chance geben. Und da sehe ich halt auch, ja, du bist halt ein erfolgreicher Jugendspieler und kriegst dann irgendein Angebot von irgendeinem europäischen ELF-Team oder einem deutschen ELF-Team. Und überlegst ja halt, dort kriegst du Geld, dort siehst du vielleicht auch eher mal Spielfeld, weil du halt erfolgreich in der Jugend warst. Und bei deinem Homegrown-Team, sag ich mal, stellst du dich halt hinter Wide Receiver Ami an, hinter dem europäischen Import an. Und das ist alles sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da wirklich eine allgemeinverträgliche Lösung zu finden, schwierig. Dann bin ich wieder eher bei dem Punkt, diese Dual-Passport-Geschichten anzugehen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber.
Ja, das, da gehe ich mit, ja.
Da sind wir ja auch Nutznießer, aber klar. Ich finde zum Beispiel so eine E-Import, also ja, so eine E-Import-Regel, wie es in der ELF gibt, macht in der ELF, finde ich, keinen Sinn. In einer europäischen Liga, dass die nur Spieler aus ihrem Land nehmen sollen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich finde, dass bei uns würde es schon eher Sinn machen. Wiederum ist vieles deutsches Potenzial halt eben leider in die ELF abgewandert. Und wenn du sagst, wir wollen weniger ausländische Spieler haben, dann wird einfach die Qualität des Spiels schlechter.
Könnte eben zu einem Niveauverlust führen, genau, das stimmt.
Das also ist ein schwieriges Thema. Das ist ein Thema, mit dem kann man hier locker auch eine ganze Episode füllen. Aber deswegen wollen wir es an der Stelle vielleicht mal abbrechen und uns eher nochmal mit dem Halbfinale beschäftigen, was jetzt gespielt wurde am vergangenen Wochenende. 31-24 ging das Ganze am Ende aus. Ja, Finale daheim hieß es. Ich glaube, der Jubelschrei am Ende war größer und lauter, als man ihn im Stream gehört hat. Erik hat vielleicht auch kurz gejubelt. Der hat mal wieder das Tippspiel bei uns gewonnen, war am nächsten dran mit plus 14. Herzlichen Glückwunsch.
Kurz ja, so, aber reagiert er schon gar nicht mehr, das ist ja normal geworden. Ja, da.
So, der Erik wollte die Folge jetzt hier verlassen an der Stelle, habe ich gerade gehört. Ja, wir mussten ja erstmal feststellen, Justin Miller spielt nie. Dafür ist unser Backup Clifton McDowell auf dem Feld gewesen. Und Joel Sergele stand auch noch an der Sideline. Da müssen wir natürlich noch mal abwarten. Ihr habt es ja sicherlich auch schon gelesen, gerade was Justin anbetrifft. Dort ist so Day by Day die Eruierung. Mal gucken, wie es da in, naja gut, anderthalb Wochen jetzt mittlerweile aussieht.
Boah, Eruierung gilt auch für
Eruierung, genau, für genau, für den da. Der war zwar kurz dabei, musste aber früh wieder raus und den hat es schon wieder an der Schulter erwischt. Bittere Geschichte. Da hofft man natürlich auch, dass der schnell und hoffentlich wieder fit wird.
Schau mal, bin ich froh, dass jetzt sozusagen eine Bye-Week erstmal ist.
So ungefähr. Genau, dafür hat man aber auch Rückkehrer. Hermann Schramm und Rudi Frey waren wieder dabei. Das fand ich gut, dass die jetzt wieder fit sind und eben vor allen Dingen auch auf Hinblick mit dem Finale wieder beide fit genug sind. Ja, das Spiel startete eigentlich relativ interessant. Ravensburg startete an der eigenen 1-Yard-Linie, weil der Receiver beim Kickoff dort weggerutscht ist und kam irgendwie so bis zur 40. Und ja, es war irgendwie auch eigenartig. Der Quarterback war ja auch gleichzeitig der Panther und der Kicker und der Running Back. Und nachher musste noch die Wäsche waschen und wahrscheinlich einen Bus nach Hause fahren. Also der arme Mann musste wieder alles machen. Der
Importspieler, der hat gefälscht sein
Brötchen, um wieder reinzuholen. Der hat Zeit, haben wir ja gerade gehört. Genau. Der Pass rutschte durch und somit Incomplete Pass und ihr für eure Offense, also unsere Offense, ging es an der 38 los. Konstantin, der erste Drive im Halbfinale, wie war's?
Ja, also natürlich, auswärts ist immer noch was ganz anderes als zu Hause. Ich denke, wir waren als Team eigentlich ziemlich ruhig und ziemlich selbstbewusst. Eigentlich hat man uns das auch in der so Gruppendynamik, in der Kabine und überall angemerkt, hatte alle ein gutes Gefühl. Ja, man hat dann natürlich schnell gemerkt, dass einfach die Chemie in der Offense hat es nicht direkt geklickt. Hier und da hat es geklickt, hier und da hat es mal wieder kurz gehakt. Ich denke, das war jetzt aber auch keine große Überraschung, weil natürlich musste man erstmal reinkommen zusammen mit Cliff. Cliff ist ein super Quarterback, hat auch im Training schon Hammerleistung erbracht und auch was er schon an College-Erfahrung hat, ist super. Aber in so einer Offense braucht es einfach dann trotzdem natürlich nochmal ein bisschen Spielpraxis, die es jetzt so noch nicht gab zusammen mit Cliff. Und die wurde jetzt eben in dem Spiel gesammelt. Ich denke, das hat man direkt auch im ersten Drive gemerkt. Ich weiß gar nicht mehr genau, muss ich ehrlich sagen, im ersten Drive, wo wir geendet haben, war das der Drive, in dem wir einen Fico gekickt haben oder noch nicht?
Ja, genau. Bis zur 4-Yard-Seite gekommen. Und ja, dann hat man sich, also ist halt die Frage, wäre man mit Justin für 4. und 4 gegangen oder hätte man sich dort auch für Field Goal entschieden?
Ich denke, das war so ein bisschen also solche Entscheidungen übernimmt ja immer der Head Coach, also bei uns Coach Seaman. Und ich denke, das war so ein bisschen die Wiedergutmachung von der Entscheidung bei Potsdam dafür zu gehen. an sich ist es ja immer schön, dafür zu gehen, weil es der Offense ein gutes Gefühl gibt. Aber in so einem Playoff-Spiel nimmt man dann doch lieber die sicheren Punkte, würde ich jetzt immer so sagen. Und ich war da jetzt auch nicht sauer. Ich fand es eher gut, da direkt am Anfang zu punkten, sichere Punkte mitzunehmen und jetzt nicht großartig aufs Risiko zu gehen, weil es einfach noch nicht nötig war, da sage ich jetzt mal.
Ja, übrigens, Erik Seidel wieder fit, ist wieder da als Holder.
Ja. Das stimmt. Also, ist ja auch das Ding, wenn du dort an 4. und 4, du gehst dafür, die ganze Saison über, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, geht doch dafür, mit Toff ist das ein sicheres Ding. Aber die letzten 2, 3 Spiele war ja auch das Laufspiel so ein Thema, wo man auch sagen muss, das war nie mehr so produktiv, wie es halt die restliche Saison leider war. Und deswegen, ja, wie du sagst, nimm die sicheren Punkte und geh erstmal in Führung.
Genau, sehe ich auch so. Also da war ich dann auch eigentlich, da waren wir auch erstmal happy. Es war ein gutes Gefühl für Cliff, dass er im ersten Drive uns trotzdem nach unten geleadet hat und wir quasi sichere Punkte mitnehmen konnten. War fürs Momentum eigentlich ganz gut. Auch wenn es dann natürlich trotzdem noch mal ein bisschen stocken geraten ist, sage ich jetzt mal, übers Spiel.
Genau, wie gesagt, an sich ist es ja natürlich immer ein bisschen frustrierend, in der Red Zone dann nie mit einem Touchdown rausgehen zu können, aber das war quasi der erste Starting Drive von Clifton und von daher mit Punkte raus, einmal frei. Ist erstmal nichts zu meckern an der Stelle. Ja, und dann ist Ravensburg wieder dran und die machen einen ziemlich langen Drive. Der hat ganz schön Zeit irgendwie auch von der Uhr genommen. Und Wahnsinn. Am Ende, ja, genau, und am Ende läuft McGovern das Ding selber rein in die Endzone. Chris Noack rutscht dann ein bisschen weg, sonst hätte er noch erwischt.
Man muss an der Stelle mal ganz kurz sagen, sorry, dass ich so reinschneide, der Platz, also es war unglaublich rutschig. Also es war wirklich unendlich rutschig. Ich weiß nicht, wie es auf dem Stream aussah, aber eventuell sah das ganze Stream so ein bisschen in Slow-Mo aus, das ganze Spiel, weil man musste wirklich auf jeden Schritt achten. Also vor allem beim Routenlaufen, man musste unglaublich drauf achten. Alle sind nur weggerutscht, weil es so weich und nass war. Und das hat, bin mir sicher, dass einige Punkte auch wirklich auf Wegrutscher gegangen sind.
Ja, also ich denke,
das Spiel echt spannender gehalten, sag ich jetzt mal.
Gerade hier der erste Touchdown-Drive von Ravensburg. Ich glaube, wenn Chris dort nie wegrutscht, ist zwar McGovern beim First Down, aber er ist halt nie in der Endzone. So, also das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Aber ja, allgemein, Rutschen ist ja dieses Jahr ein Thema. Auch im Habestadion, im Heinz Field hat man ja gerne mal
Im Habestadion auch, aber das ist
also sind einige Rutscher dabei dieses Jahr, aber die hatten im Stream auch gesagt, es hat irgendwie 2 Tage vorher durchgehend geregnet in Ravensburg. Hm. Dementsprechend waren halt die Platzbegebenheiten eher mäßig. Ja.
Spielst du lieber auf Kunstrasen oder auf richtigem Rasen?
Also ich sage immer so, wenn man einen 10 von 10 Kunstrasen hat und einen 10 von 10 Echtrasen, dann würde ich immer den Echtrasen nehmen. Mhm. Aber wenn man jetzt so einen 7 von 10 Kunstrasen hat und einen 7 von 10 Echtrasen, dann würde ich immer den Kunstrasen nehmen. Mhm. Also wir sind natürlich in Dresden wahnsinnig verwöhnt mit überhaupt allgemein mit unseren tollen Trainingsfacilities und so und auch mit unserem Kunstrasen dort, dem neuen, der eben, auf dem man nicht wegrutscht und der trotzdem so weich ist, dass man sich nicht verletzt und total geringes Verletzungsrisiko ist. Das findet man leider so in Deutschland nicht so oft und überhaupt wird öfter auf Echtrasen gegriffen, die aber eben schwer instand zu halten sind und vor allem meistens Fußballrasen sind, die halt einfach ein bisschen zu rutschig für Football sind, weil es im Fußball nicht diese heftigen Richtungswechsel gibt.
Ja, stimmt. Und die Jungs sind doch alle ein bisschen leichter in der Regel, ne?
Auf jeden Fall, das stimmt.
Okay, also zu weicher Rasen und Devonny hatte uns, Tyler hat mal letztens im Interview gehabt, der hatte auch gemeint, dass in Dresden immer mal, dass er auch immer mal zu nass war oder zu kurz davor gewässert wurde irgendwie.
Ja, genau, zu feucht. Also als ich zum Beispiel auf der College-Tour in den USA war, ne, wo wir bei Sichtungstrainings waren, Sichtungscamps in den USA, in Colleges, die Rasen dort waren halt immer furztrocken. Und dafür ist man halt wirklich gar nicht weggerutscht. Also die waren halt relativ hart, aber die waren halt dafür dann einfach trocken und man ist halt nicht weggerutscht. Also die wissen halt eher, was sie machen, weil dort ist halt eher so, dass man als Fußballer auf einem Footballrasen spielt, als wie in Deutschland, dass man als Footballer auf dem Fußballrasen spielt. So.
Ja, das ist tatsächlich, also ich muss sagen, wenn ich jetzt mal Fußball gucke, ja, da, die rutschen zwar auch mal, aber dort ist ja meistens Absicht, dass die mal hin und her rutschen.
Ja, ganz genau.
Aber die machen ja auch nie solche harten Cuts wie im Football. Also das ist ja auch das nächste Thema.
Gar nicht.
Na. Ja, beim Spiel ging es dann für die Offense, also für euch in dem Fall, nie ganz so vorteilhaft weiter, weil der erste tiefe Pass von Clifton war direkt eine Interception. Jetzt kann man natürlich ein bisschen streiten. War es ein Fehler vom Receiver? Ist er zu früh hochgesprungen oder was auch immer? Oder war er doch ein Mühe zu hoch gelegt? Ja, das war im Stream dann schwer zu erkennen. Ja, bitter passiert.
Ja, ich sag mal so, das ist ein typisches, einfach so ein, ja, Chemie-Ding noch. Mhm. Ich würde sagen, Fehler in der Offense, das liegt nie an einer Person. Deswegen kann man es nie auch nur auf eine schieben. Ich denke, hätten wir genau den gleichen Pass noch einmal im Spiel gemacht, dann wäre der bestimmt noch angekommen auf den Janne. Deswegen, ja, ist immer schwierig, sowas so zu deuten in so Situationen, hast du recht.
Ja, sagen wir mal so, das ist ja am Ende, ne, wissen wir ja, ist alles gut gegangen, aber es ist erstmal kurz so ein bisschen Schock und Fakt.
Natürlich auch. Und Dämpfer für die Offense, also nimmt Momentum raus. Also deshalb ist natürlich nie gut.
Ja, man hat es ja dann gesehen, Ravensburg hat das ja relativ schnell genutzt, sind ja dann auch nochmal mit einem tiefen Pass übers Feld gegangen und konnten dann eben zum 3-14 erhöhen. Das ist halt gut.
Da ging dann schon ein Raunen durch die Fans im Publikum, ja, hatte ich das Gefühl, dass wir auf einmal hier mit 3-14 hinten liegen. Da haben sich Leute Sorgen gemacht.
Ja, safe. Also ich würde sagen, das war dann auch an der Sideline, hat man dann ein bisschen so die Dynamik gespürt. Das war so der Wake-up-Call. Also das war so, dass alle gemerkt haben, okay, jetzt, das ist ein valider Gegner. Man wusste das natürlich, die sind nicht schlecht. Aber die haben auf jeden Fall da direkt nochmal ihre Qualitäten früh bewiesen und das hat uns alle so ein bisschen wachgerüttelt. Also da wusste man jetzt, großartig Spielraum für Fehler ist ja nicht mehr und man muss jetzt hier nochmal wirklich ein bisschen, man sagt also schon, Finger aus dem Po ziehen.
Ne? Ja. Ja, das hat Tyler dann tatsächlich auch gemacht. Dann gab es einen easy Kick-off-Return-Touchdown.
Ja, so wie ich es prediktet habe in der letzten Folge.
Das hast du immer als Hausaufgabe mitgegeben.
Genau, ich habe beim Tippspiel gesagt, du Tyler, ich wünsche mir einen Kick-off-Return-Touchdown und ich wünsche dir natürlich, weil der hatte ja vor der Saison große Töne gespuckt, dass er hier sich für seine Ziele 4-5 Kick-off-Return-Touchdowns wünscht für sich selber. Und da habe ich gesagt, wird jetzt langsam mal Zeit, mein Junge. Und
machen im Finale, ja.
Na, ich hab ihm danach geschrieben, also gratuliert natürlich und hab gesagt, du, hätte ich gewusst, dass du eher das machst, was ich dir sage, hätte ich das schon viel eher angefangen. Jetzt hab ich schon 5 Touchdowns fürs Finale gewünscht, weh, der hält sich nie dran.
Ja gut, ich hoffe sehr für ihn, dass er sich dran hält.
Ja. Ja, also das war natürlich bombastisch, dass er dort endlich wie eine Rakete durchgegangen ist. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wir haben es in den Folgen davor immer mal ein bisschen bemängelt, ja, warum muss der Star-Ami-Receiver auch unsere Returner sein, wenn man ja extra AJ Jackson dafür geholt hat eigentlich. Jetzt hat es uns gezeigt, warum es sein muss.
Und to be fair, man muss auch sagen, AJ hat sich vor allem bei Special Teams in seinen Qualitäten in Tackling und Blocking bewiesen, mehr als in Returning. Natürlich, er hat ein paar explosive Returns, aber die Qualität, die er hat als Blocker, ist einfach der Wahnsinn. Allein auf dem jetzt Return Touch und hat er 2 Leute quasi gepancaked, also 2 Leute auf den Boden gebracht und den Weg freigeräumt. Also es ist auf jeden Fall ein dynamisches Duo, die 2 auf dem Kickoff Return.
Ah, das ist interessant, dass du das nochmal so sagst. Mag vielleicht vielen noch gar nicht aufgefallen sein, dass die dann beide eben einfach auf dem Feld stehen, beziehungsweise eben AJ dann viel fürs Blocking benutzt wird, das ist man, ja, eine andere Sicht drauf, da achtet man. Die meisten Leute achten einfach auf den Returner sozusagen.
Ja, das stimmt natürlich.
Also die Leute, die den Weg freiräumen, die fallen da mal ein bisschen hinten runter.
Safe, genau. Wir haben auch im Team immer einen, für jedes Spiel quasi von unserem Special Teams Coordinator, vom Coach Eric, haben wir immer einen Special Teams Award. Und ich glaube, AJ hat den auch schon 1 oder 2 Mal, glaube ich, sogar bekommen, einfach für seine Blocks, also weil der Leute schon ziemlich ordentlich aus dem Leben geschädelt hat, sage ich jetzt mal. Okay.
Ja, das ist genau, das fällt halt leider immer ein bisschen hinten runter, weil man ja doch immer sehr auf den Ballträger fokussiert
natürlich.
Und gerade im Football, ne, der Ballträger ist zwar schön und gut, wenn der aber keine Mitspieler hat, die ihm den Weg freiräumen, dann kommst du halt nie dorthin, wo du hin willst, das ist es genau. Klar.
Das ist cool am Football, ja. Ja. Team Effort, so.
Genau, ja, und aber so ging das halt dann einfach direkt weiter, weil Ravensburg hat sich eben einfach davon auch nie beirren lassen und konnte auch wieder anschließend punkten. Diesmal zwar nur mit einem Field Goal, Gott sei Dank, sodass wir noch in einem Score Reichweite waren. Aber wir mussten einfach dranbleiben. Das war ein stetiges irgendwie hin und her. Man hat wartet irgendwie auf Fehler von den anderen. Und Somit waren wir dann wieder am Ball und da haben wir direkt erstmal einen schönen tiefen Quarterback-Sack kassiert.
Das war Dritter und Parkplatz.
Dritter und Parkplatz.
Ja. Also das war, aber sagen wir mal so, ne, da hat sich dann gezeigt, in dem Endmoment den Sack, meines Erachtens muss er dort eher entscheiden, den Ball einfach wegzuwerfen, weil er halt sieht, er kommt dort nicht mehr weg. Mhm. Aber klar, frisch drauf, nervös, whatever. Auf der anderen Seite, im nächsten Spielzug war ja alles wieder egal, ne, weil dann war ja deine Sternstunde. Berichte uns ruhig von deinem eigenen Spielzug.
Ja, das, was man ganz cool mal so sagen kann, war, den Spielzug sind wir im Training mehrmals gelaufen. Mhm. Und da hat er auch einmal nicht funktioniert, von mir aus, einmal, weil ich einen Fehler gemacht habe. Und dann sind wir den noch nach dem Training, der Cliff und ich würde sagen, 6, 7, 8 Mal durchgelaufen. Weil ich es einfach nochmal wollte, weil ich den Fehler wieder gut machen wollte. Und er hat zu mir gesagt und zu den Coaches, bei dem Spielzug werde ich scoren. Also hat das ziemlich cool vorhergesagt. Also das war ziemlich cool. Und als ich dann den Ball gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, habe ich irgendwie schon gefühlt, dann habe ich mich umgedreht und ziemlich viel freies Feld gesehen. Ja. Und dann einfach nur noch geradeaus. Also ich musste nur fangen und zack, rennen.
Ja, 75 Yard waren das dann in der Gänze, inklusive Yard after Catch.
Ja, ich habe mich dann tatsächlich auch überrascht, dass es so weit war. Als ich das dann Tape geguckt habe, weil so weit hat sich gar nicht angefühlt. Ich dachte, es wären so 40 Yards gewesen oder so. Aber waren doch ein paar mehr. Also hat mich natürlich gefreut.
Ja, das sorgt auf jeden Fall erstmal für einen schönen 17-17 Ausgleich. Und ist natürlich, wie ist es eigentlich, fängst du lieber so kurzen Dinger, paar Yards after Catch und dann entweder First Down oder halt Touchdown logischerweise? Oder sind das schon so Big Play-Momente als Receiver? Was feiert man da mehr?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke, also auf jeden Fall eine meiner Stärke sind so Possession Catches. Also ich würde mal sagen, so schwierige Catches in der Luft, wo ich dann auch quasi hinfalle dabei. Die machen schon sehr viel Spaß, aber solche Big Plays sind natürlich schon ein Wahnsinnsgefühl. Also wenn man dann rennt und man dann auch vor allem im Optimalfall natürlich noch zu Hause spielt, wo dann die Fans noch so abgehen, die Monarchs-Fans, ist das denke ich schon oben auf der Liste auf jeden Fall.
Was ist deine Lieblingsroute im Training?
Lieblingsroute ist eine gute Frage. Ich würde sagen, allgemein so Double-Move-Routen, also wo ich quasi irgendwie zwei Routen zusammengeknüpft habe, wie zum Beispiel so ein Whip, also so ein Slant und Out oder einen Corner-Post oder sowas. Sowas macht mir eigentlich ganz, ganz gut Spaß. Bin ich ganz gut drin, würde ich sagen. Deswegen macht es mir Spaß wahrscheinlich.
Eriks Lieblingsroute ist die zum Bierstand.
Dann würde ich beipflichten.
Ja. In der Defense war man ja dann aber auch wieder wach. Und ich muss sagen, das ist so ein, ne, man hat ja Ravensburg beim Punt und kassiert dann einen Roughing the Kicker. Aber in dem Fall kann man Kai Ludwig auch einfach überhaupt keinen Fehler machen. Der war blitzschnell beim Kicker. Und na gut, dass er dem dann natürlich ärgerlicherweise aufs Bein haut, anstatt an den Ball. Ja, du, das ist halt,
shit happens.
Ist halt bitter, dass die danach einen First Down kassieren, aber gut, auf der anderen Seite, wenn er in dem Moment geblockt kriegt, ist er natürlich einer der Helden des Spiels.
Das,
ne?
Ja, das ist High Risk, High Reward, ne?
Ja. Ganz richtig, so ist es.
Genau, ja, und so gehen wir dann einfach unentschieden in die Halbzeit. Erzähl uns mal, Konstantin, wie sieht denn das aus, so eine Halbzeitansprache bei so einem wilden auf und ab in dem Spiel?
Ja, also ich denke, ja, wie man sich schon so ein bisschen denken kann, das sind natürlich alles motivierende Worte und vor allem wird halt meistens in der Offense, also Offense und Defense besprechen es ja immer natürlich getrennt. In der Offense wird es dann einfach immer gesagt, welche leichten Fehler wir abstellen müssen, was wir hier und dort noch ein bisschen ändern müssen und einfach natürlich, dass wir einfach unser Ding machen müssen, weil wenn man ehrlich ist, so wie man jetzt das Team in der Saison gesehen hat, immer wenn wir uns einfach aufraffen und wirklich quasi zu unserem Level, das Niveau, was wir erreichen können, auf diesem einfach performen, dann sind wir eigentlich unschlagbar. Und so sagen wir uns das dann auch, so sagt das dann auch der Head Coach im Team, dass wir einfach jetzt Kopf ausmachen, einfach unser Spiel spielen müssen, dass wir an sich das bessere Team sind und das einfach zeigen müssen. Und ja, mehr oder weniger konnten wir es dann ja auch noch zeigen, zum Glück. Und das Gute ist, dass man bei unserem Team einfach eine gewisse Professionalität spürt, also dass jeder auch Kopf oben hat, jeder sich gegenseitig motiviert und jeder auch einfach das Gefühl ausstrahlt, dass er quasi schon weiß, dass man gewinnt. Also nicht auf einem arroganten Niveau, aber so, dass man sich sicher ist, wir werden das heute gewinnen, so wie man es auch als Mindset quasi haben muss. Und das ist ziemlich angenehm auf jeden Fall in dem Team, in der Dynamik, sag ich es mal.
Also ganz, ganz interessant, ja, Kopf aus, unser Spiel machen. Mir ist es vor allen Dingen an der Sideline aufgefallen, wenn die Defense drauf war. In der ersten Halbzeit ist Martin Schmidt an der Sideline wild gestikulierend teilweise rumgesprungen und hat versucht, dort seine Mannen dorthin zu bringen, was sie machen sollen. Und man hat ihm auch im Stream angesehen, dass vieles dann oder einige nie das gemacht haben, was sie sollten oder was er sich vorgestellt hat. In der zweiten Halbzeit ist es nur noch weniger, also ist es nie ausgeblieben, aber es ist deutlich weniger passiert, dass er so wild dann gestikulieren musste, dass es eben, ja, so, also so rumbeschiedenmäßig fast war.
Ja, ja. Da ist auf jeden Fall so eine gewisse Ruhe reingekommen. Ich meine, Defense hat dann ja auch weniger Punkte zugelassen und ich denke, es war aber auch einfach zu spannend und nervenaufreibend für Coach Schmidt, dass er dann noch irgendwie rumgerannt ist, weil man war schon sehr fokussiert dann. Also das war dann wirklich schon so messerscharfer Fokus, weil man wusste, alles oder nichts jetzt hier, wir müssen uns echt, echt aufraffen.
Ja, man muss es ja auch unbedingt nochmal spannend machen nach der Halbzeit, weil Clifford direkt seine zweite Interception warf und ja gut, die kann man nicht schönreden. Also der, ich weiß nicht, da muss ein komplettes Miscommunication gewesen sein zwischen Receiver und Quarterback, weil der hat ja komplett in die offenen Arme des Defenders geworfen und da, ich glaube, Janne war, oder wer da in der Nähe stand.
Er wird auf mich sogar werfen, glaube ich, ja.
Oder auf dich, ja, irgendwie 2-3 Yards komplett weg gewesen. Also irgendwas hat da überhaupt nie gestimmt. Das sah vor allen Dingen im Stream sehr, sehr unglücklich aus.
Ja, das ist, sowas passiert leider ab und zu mal beim Scramble-Drill, wie man das nennt, also wenn der Quarterback quasi aus der Pocket, ne, also aus dem Bereich hinter der O-Line raussprintet, dann sagt man normalerweise, dass man als Receiver quasi den freien Raum sucht, da gibt es bestimmte Regeln, wie man sich dann verhält, wenn man welche Route gerade läuft und da kann es aber manchmal passieren, dass der Quarterback denkt, okay, er rennt jetzt in diesen freien Raum oder der Quarterback das sieht oder denkt, der Receiver bewegt in den Raum, aber der Receiver denkt was anderes. Und ich denke, so ein ganz typischer Fall war das, dass da einfach, okay, einfach zwei verschiedene Gedanken waren. Und dann passiert leider sowas Unglückliches mal.
Ah gut, ja, auch mal gut zu hören, dass es da quasi einen Notfallplan gibt, wenn,
genau,
was weiß ich, ihr eure Routen zu Ende gelaufen habt und dann passiert nichts und Quarterback hat immer noch einen Ball. Nee, weil auf mich wirkte das auch so, er war halt dann auf der Flucht aus der Pocket raus und dann, ja, so von wegen, ja, fuck it, Konstantin ist somewhere out there. Wieso sah das aus? Also einfach, ich feuer das Ding jetzt mal in die Endzone.
Ja, also das ist, ja, sowas passiert eben manchmal. Viele Teams setzen da sehr drauf mit mobilen Quarterbacks, weil es einfach natürlich auch für die Defense ist, schwer ist, so lange Receiver zu verteidigen, weil es einfach kaum möglich ist. Aber natürlich auch, wie du schon gesagt hast, High Risk, High Reward. Also wenn man irgendwo einen Ball da reinpfeffert mit der Hoffnung auf einen Big Play, passiert eben manchmal sowas. Genau.
Ja, Tyler wollte es dann auch nochmal kurz spannend machen. Beim anschließenden Punt hat dann mal kurz durchrutschen lassen, konnten dann zum Glück recovern. Da war irgendwie immer noch ein bisschen Nervosität drin, aber ja, mit dem nächsten Touchdown sah das dann auch langsam in der Form entspannter aus, dass man sagt, okay, McDowell ist angekommen, es läuft jetzt besser. Ne? Es gab einen schönen tiefen Pass auf Tyler vorher. Am Ende konnte Clifton dann selber reinlaufen, 24-14. Und man, sagen wir mal, im Ligaspiel hatte man ja das Problem, dass man das dritte Quarter komplett verpennt hat gegen Ravensburg. Jetzt hatte man auf jeden Fall mehr oder minder draus gelernt und war nach der Halbzeit direkt wach und konnte eben das Spiel dann ja für sich gestalten.
Ja, vor allen Dingen die Defense ist dann eben wach geworden, wie wir es ja jetzt schon mit Martin Schmidt quasi eruiert hatten. Da gab es habt ihr bestimmt noch im Kopf die Szene, einen krassen harten Hit von Devonnie Reed an den gegnerischen Receiver und das war auch ein fairer Hit, aber gut aus dem Leben geschossen. Dann ging es weiter mit einem Quarterback-Sack von Logan und schon musste Ravensburg wieder punten. Da hat man dann so ein bisschen so einen Momentum-Swing dann gemerkt.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, auf jeden Fall Momentum zurückgewonnen, das stimmt, ja.
Jetzt war es ja an der Offense wieder dran. Dort hatte man das Problem, man hatte ja eigentlich wieder einen Touchdown erlaufen. Ne? Ich glaube, wieder Quarterback, also Clifton war wieder in die Endzone gekommen, ärgerlicherweise nur durch ein Holding, was dann eben zu einem Field Goal geführt hat, das diesmal geblockt wurde. Ich glaube, irgendwie ein bisschen zu tief gekickt oder was auch immer bei dem Field Goal passiert ist. Jetzt ist ja das Ding, Erik Seidel ist jetzt als Holder wieder drauf. Zwischenzeitlich war es Rudi Frey, davor war es mal, hast du das auch mal gemacht. Ja, wie ist es jetzt zustande gekommen, dass ihr jetzt quasi in der Saison dreimal den Holder gewechselt habt?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich als Fan ein bisschen verwirrend, weil es eigentlich ist ja immer so eine ziemlich feste Position. Also meistens macht der Backup Quarterback oder so und das bleibt dann noch so. Bei uns war es so, ich war nie wirklich Holder, also auch jetzt in vergangenen Jahren oder so eigentlich nicht. Aber wurde in der Offseason dann gefragt, habe es ein bisschen trainiert, habe gesagt, natürlich, wo man mich braucht, gehe ich hin, ja, wo ich dem Team helfen kann. Dann war es halt so, ich hatte hier 2, 3, wo es wirklich auf meine Kappe ging, dann 2, 3, wo vielleicht mal hier ein schlechter Snap war. Und ja, da waren die Coaches nicht mehr zufrieden. Dann hat halt der Rudis probiert, der es länger schon gemacht hatte, womit ich auch natürlich völlig fein war, weil das war völlig okay so. Habe ich gesagt, alles gut, natürlich. Und dann hatte Rudi ja zwischendurch eine verletzte Hand. Und als er diese verletzte Hand hatte, wollten die Coach wahrscheinlich nicht wieder zurück auf mich gehen und haben dann eben Erik, den alteingesessenen Holder quasi, wieder zurückgenommen, der das eben schon ganz lang gemacht hat, auch für die Monarchs. Mhm. So ist das ungefähr gekommen.
Du kannst das auch alles nicht mehr mit diesen geblockten Kicks. Das ist jetzt hier in dem Spiel gewesen, jetzt am Wochenende in der NFL oder auch die Woche NFL darauf. Ist, aber crazy, das hat mir Tipps versaut, noch und nöcher. Liegt das am Blocking dann oder sind die Kicks im Zweifel zu tief? Was denkst du?
Also es kommt natürlich immer ganz drauf an, auch wo man auf dem Feld ist. Natürlich, wenn man jetzt ein tiefes Field Goal versucht, dann muss der Kicker natürlich also auf einem gewissen flachen Winkel kicken, damit der Viking kommt. Ich denke, ich weiß nicht, ob in der NFL jetzt irgendwie neue Wege gefunden wurden, den Call quasi zu jumpen, also was natürlich oft zu geblockten Field Goals führt, ist, wenn man irgendwelche Indikatoren vom Gegner findet, wann der Ball gesnappt wird. Zum Beispiel hatten wir schon Gegner, nicht jetzt keine Namen, in der Saison, aber wo der Holder immer ein gewisses Zeichen mit seinem Finger gegeben hat, so ganz unauffällig, was uns dann eben geholfen hat, quasi so ein minimales Offside zu bekommen, was der Schiedsrichter gar nicht sehen kann. Daran liegt es oft und sonst manchmal einfach vielleicht, wer weiß, die O-Line war fertig vom Drive, der lang war und dann schafft es halt mal jemand durch oder der Hold war schlecht und der Kick wobbelt irgendwo weg oder Kicker rutscht aus. Also da gibt es so viele mögliche Gründe.
Okay, ja, ansonsten gab es danach einmal einen Touchdown von Dresden, von Tyler und Ravensburg konnte noch mal punkten und dann stand es 31-24 und dann gab es mal ein bisschen Panik. Morgens, erklären Sie es mal.
Ja, also es war ja logisch. Es war irgendwie, ich glaube, noch 1,40 auf der Uhr. Alle wussten, okay, ja, Ravensburg wird jetzt einen Onside-Kick probieren. Man hat ja auch das Hands-Team, wie sie so schön heißen, also alle, die irgendwie in der Lage sind, einen Ball zu fangen, vorne hingestellt. Ich glaube, du standest als Backup-Receiver hinten im Backfield oder ich weiß gar nicht mehr, wer hinten stand. Dann kommt der Onside-Kick und der rutscht durch unsere Reihen durch, ohne dass er berührt wird. Ravensburg kann das Ding recovern und der Receiver von Ravensburg läuft durch. Du guckst dir den Rasen mal ganz aus der Nähe an und der Ravensburger Receiver läuft in unserer Endzone und wir dachten uns, ja, Kacke, was denn hier gerade passiert? Ravensburg eskaliert, Dresdner Fans schieben Panik und am Ende steht es aber trotzdem 31-24 und hä? Warum?
Unbekannte Regel. Ich muss ehrlich gestehen, so richtig bewusst war mir es auch nicht. Also erster Gedanke war bei mir genauso, oh oh, ne, also Touchdown jetzt. Dann haben wir nochmal geredet, bla bla, habe ich auch wieder mitbekommen. Dann habe ich es auch so gehört, ist halt eine seltene Situation. Aber es ist quasi so, dass in dem Fall, weil keine Berührung von uns da war oder keine Possession des Balls, also keine Führung des Balls auf unserer Seite stattgefunden hat, dürfen sie diesen Ball nicht advancen. Also die dürfen ihn nur quasi erhalten, quasi ja nehmen, aber sie dürfen nicht weiterrennen mit dem Ball. Hätte jetzt jemand von uns den Ball vielleicht gehabt und losgelassen oder so, dann wäre das eine andere Geschichte gewesen. Aber
genau, also wenn die den quasi kriegen, den Ball, dann haben sie Ballbesitz und können aber nie weiterrennen, da ist der Ball dort tot, da ist der Spielzug dort tot Und richtig, wenn ein Dresdner Spieler den berührt hätte und Ravensburg den recovered, dann könnten sie tatsächlich losrennen zum Touchdown.
Ja.
Deswegen, aber trotzdem, also die haben noch mal Ballbesitz und das war noch ein bisschen Zeit auf der Uhr. Ich weiß nicht mehr, wie viel, 30 Sekunden oder so, keine Ahnung.
Vielleicht. Ja, ich glaube noch knapp über eine Minute war es noch oder sowas.
Ah, okay.
Ja, aber na, toi, 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 unsere Defense war da und ich weiß gar nicht, hatten sie überhaupt noch mal einen First Down oder war es ein Turnover und Downs? Das weiß ich gar nicht mehr jetzt hundertprozentig, aber auf jeden Fall, ja, man konnte dann Ende vom Lead. Ach nee, siehst du, war das nie? Nee, warte mal, eine Interception? Nee.
Nee, es waren keine Rundowns. Also da muss man große Shoutout unsere Defense geben, die sich da nicht vom Druck irgendwie hat beirren lassen, sondern einfach ihr Ding gemacht haben und ihre wahre Qualität gezeigt haben. Das war echt super Performance von jedem auf dem Field und haben uns dann quasi so am Ende doch das Spiel noch gewonnen.
Ja, also das war, ich war total happy am Ende. Ich denke, die mitgereisten Fans, die werden dann auch kurz mal eskaliert sein. Ich denke mal, da ist einiges an Last abgefallen. Also, da ist ja auch so, schreibt mir gleich so eine Frage vor. Es war ja immer so ein bisschen dieses Thema, ne, Finale daheim, Dresden muss dabei sein. Hat das auch einen gewissen Druck erzeugt, sagen wir mal, wo man vielleicht auch sagt, ja, gegen Potsdam verloren, gegen Pforzheim lief es auch ein Quarter lang nie wirklich rund. Ist das so ein mentaler Druck, der dann auch so ein bisschen entsteht?
Ich denke, Druck nicht wirklich. Druck ist ja immer so eine Sache. Man hat nur so viel Druck, wie man quasi an sich ranlässt oder so viel, wie man drüber nachdenkt. Motivation, denke ich, ist das bessere Wort in dem Fall. Vor allem, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, man spielt bei unserem Team einfach so eine wahnsinnige Professionalität. Also, dass einfach jeder Spieler so ein gewisses Selbstbewusstsein ausstrahlt und so ein gewisses Vertrauen in das Team. Und das ist was total Schönes. Und dementsprechend ist das viel eher eine Motivation gewesen, auf jeden Fall sich zu konzentrieren und dass nicht wieder irgendein in Anführungsstrichen Finale in Essen ist, sondern dass eben vor den eigenen Fans in der eigenen Stadt ist. Es war eine Riesenmotivation, aber ich denke, Druck nicht wirklich, weil man einfach in dem Moment da gar nicht so drüber nachdenkt, sondern einfach das Spiel gewinnen will und so konnte man das vielleicht eher als Motivation nutzen.
Mhm. Ja, also alles in allem kann man sagen, das war eine enge Kiste. Wir haben mal wieder zwei verschiedene Halbzeiten gesehen. Das hat man dieses Jahr auch leider zu oft. Beziehungsweise, was heißt leider, ne? Irgendwo zeichnet sich ja auch das Team darin aus, mit solchen Sachen umzugehen und einen Schalter umzuschalten und quasi das Spiel dann doch noch irgendwie nach Hause zu schaukeln. Das ist dann halt auch die Erfahrung, die ein erfolgreiches Team dann hat. Und dann dürfen wir nie vergessen, Leute, Clifton McDowell, Quarterback, das war der erste Start in dieser Saison für ihn. Wie du sagst, man ist noch nie so ganz miteinander eingespielt. Im Training spielst du ja dann häufig eben mehr Snaps mit dem ersten Quarterback. Und dafür war quasi eine Interception geworfen, die auf jeden Fall auf seinen Nacken geht. Die andere so zur Hälfte, keine Ahnung. Die hätte auch anders aussehen können. Von daher, da habe ich schon schlimmere Spiele von dem ersten Spiel von dem Quarterback gesehen.
Auf jeden Fall.
Genau.
Und hat jetzt auch sehr geholfen, sich nochmal zusammen warm zu spielen. Also ich denke, das war jetzt ein gutes Spiel mit Ups und Downs, wo man auch durch schwierige Phasen gehen musste, was uns jetzt auf jeden Fall nochmal in der Offense gestärkt hat. Und egal, was also passiert, ob Justin spielt, ob Justin nicht spielt, man weiß ja nicht. Aber man ist auf jeden Fall für alles bereit, sag ich mal so.
Und statistikmäßig finde ich es jetzt auch in Summe kein schlechtes Spiel von Clifton. Ne? 16 von 24 Pässen angebracht, knapp 300 Yards, 2 Touchdowns, 2 Interceptions. Und die schönste Statistik finde ich, er hat 0 Laufyards, aber einen Touchdown erzielt zu Fuß. Das funktioniert auch. Ne, er hat ja 30 Yards plus gemacht, aber hat auch 30 Yards minus gemacht. Okay, also netto Rushing Yards sind 0 Yards. Das ist halt wunderschön. Das ist total gut.
30 Yards minus, das ist nicht schön.
Aber nee, egal. Das ist nicht schön, aber das ist wie ein Dritter und Parkplatz.
Ja, genau. Ansonsten ist mir auf jeden Fall noch positiv Logan aufgefallen, natürlich 3 Quarterback-Sacks. Crazy, ja. Der Typ. Und seine Hits sind immer eine Augenweide. Das ist, also wenn so eine Nummer 4 auf ihn zugerannt kommt, dann gute Nacht. Auf jeden Fall immer.
Man macht sich jetzt Sorgen, dass er abrutscht oder so. Logans Tackles sind immer sehr sicher, dass es sehr angenehm auch als Zuschauer, wenn man sich keine Sorgen machen muss, sag ich mal.
Ja, dann hatte ich mir noch rausgeschrieben, auch Devonnie Reed ist auf jeden Fall mir positiv aufgefallen. Und also in der Defense und tatsächlich irgendwie auch Jason Denneboom hatte ich mir aufgeschrieben. Das kommt in den Stats gar nicht so rüber. Da hat er irgendwie anderthalb Tackle und einen Assist. Aber sein Receiver war immer gedeckt, wo er war. Also da hat er auch ein paar Bälle weggeschlagen, die in die Richtung geflogen kamen. Irgendwie ist er mir einfach so der Eye-Test von mir. Da sah der Jason ganz gut aus in dem Spiel.
Auf jeden Fall, stimme ich zu. Allgemein unser Secondary, finde ich, sah ziemlich gut aus. Es gab trotzdem ein, zwei tiefe Pässe, aber vor allem unsere Corner, also Jason, wie du gesagt hast, sah mal aus. Ich muss auch sagen, Jan Martin hat sau viele Tackles auch gehabt.
Oh ja, stimmt.
Und
5,5.
Das heißt, also man muss sagen, unsere Corner haben da echt beide ein sehr gutes Spiel geleistet. Bis auf vielleicht ein paar kleine Fehler, aber so ist ja Football. Ohne Fehler wird es ja nicht funktionieren.
Das ist komplett richtig, also ein komplett fehlerfreies Spiel, das habe ich, glaube ich, noch nie erleben dürfen. Und das ist auch völlig okay so. Ja. Erik, möchtest du noch ein MVP für das Spiel küren?
Logan.
Okay.
kurz und bündig. Das ist sowieso einer meiner Lieblingsspieler, den habe ich, glaube ich, irgendwie das erste Mal gewählt, aber bei 3 Quarterback-Sacks, das hat das Spiel, ein so knappes Spiel, dann schon auch ein bisschen mit entschieden auf jeden Fall.
Ja, ich ziehe die Schleimspur, ich nehme Konstantin.
Ein Touchdown und ein Catch für 75 Yard. Das ist natürlich auch geil.
Ja, sind natürlich noch
hohe Effizienz.
Ja, hohe, das stimmt natürlich. Wenn man es so sieht.
Ja, bevor wir hier noch ganz zum Ende kommen, weil, wie gesagt, die final vorbereitende Finalfolge, das ist doppelt gemoppelt.
Jetzt hast du es zweimal gesagt, es ist vielfach.
Ja. Richtig, das außerdem. Also die kommt ja nächste Woche. Machen wir noch eine abschließende Frage. Was wünschst du dir fürs Finale, außer einen Sieg natürlich?
Ich wünsche mir natürlich, dass unsere Fans, so wie sie es die ganze Saison gemacht haben, einfach brutal abgehen und einfach an unserer Seite stehen, wo ich mir eigentlich gar keine Sorgen mache, weil ich weiß, dass es sein wird. Und sonst wünsche ich mir einfach ein hart umkämpftes Spiel. Und wünsche mir einfach, dass unser Team cool bleibt und einfach zu dem Niveau spielt und zu dem Potenzial spielt, das es auf jeden Fall hat und zu dem es spielen kann. Und dann soll alles gut werden. So sag ich es mal.
Das klingt hervorragend und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Hütte brennen wird, jetzt mit Dresdner Beteiligung. Also ich habe mal heute so mal kurz reingeguckt, wie die allgemeinen Plätzebelegungen sind. Also ich würde mal grob schätzen, 13.000, 14.000 Karten werden sicherlich schon weg sein.
Wenn ich glaube, das reicht.
Ich würde sagen, sehr viel mehr sogar. Weil ich glaube, vor 2 Monaten oder so waren es schon 11.000 Karten.
Also, ja, genau. Ich glaube, dann ging mal zwischendurch so inoffizielle Zahlen durch mit 15 oder so. Jetzt habe ich gelesen, es wird drüber diskutiert. Lange wird es nicht mehr dauern, bis der K-Block vielleicht geöffnet werden müsste.
Das wäre krass.
Machst halt natürlich auch nur, wenn die Tribünen es heißt, wenn die Tribünen zu 90% ausverkauft sind, würden sie einen K-Block öffnen. Mhm. Wäre natürlich super geil. Lassen wir uns da mal überraschen.
Bloß noch kurz eins was zu diesem, es gab ja geblockte Blöcke für die Teams-Fans sozusagen. Die auf Dresdner Seite, die waren, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde ausverkauft, die 250 Tickets oder so, die es dort gab. Das sind ja halt die Blöcke, die direkt hinter der Dresdner Teamzone unten in den R1 und sowas sind und L1 und wie die alle heißen. Da gab es irgendwie so 200 Karten oder 250 Karten und die waren binnen einer halben Stunde weg.
Unglaublich. Das ist auch gerade ein guter Moment, um nochmal zu sagen, ein riesen Dankeschön an alle, die mitgereist sind. Also das war jetzt in Ravensburg der Hammer. Ich glaube, da haben auch alle dort große Augen gemacht von den Gegnern, wie laut es einfach war, wenn deren Offense zu Hause auf dem Spielfeld war, während Dresden, Gott, was weiß ich, wie viele 100 Kilometer weg ist. Also ein riesen Dankeschön an alle Fans. Das ist wirklich unglaublich und man kann
580
objektiv, der Wahnsinn, man kann ganz objektiv sagen, dass das einfach die geilsten Fans Deutschlands sind. Keine Frage.
Zack. Zack. Das haben, by the way, auch die Kommentatoren vom Livestream von den Ravensburgern auf jeden Fall gewürdigt. Einen großen Monolog hat der einer da gehalten über die lauten und supportiven Fans der Dresdner quasi gelobt. An der Stelle, bevor ich das siehst, das wollte ich auch noch machen, wollte ich den Stream der Ravensburger zum Teil fand ich da richtig geile Sachen dabei. Die sind am Anfang des Streams mit einer Drohne aufs Spielfeld geflogen. Das war im Livestream zu sehen. Richtig geil. Und die hatten Feldreporter, das fand ich sehr interessant. Wirklich so quasi eine Minute vor Kickoff geführt wurde der Ravensburger Headcoach nochmal interviewt. Der hatte das da zwar, glaube ich, gar keinen Bock drauf, aber er hat's gemacht. Zur Halbzeit wurde sich jemand geschnappt. Justin Miller war während des Spiels bei denen und wurde interviewt. Nach dem Spiel war Clifton dort auch nochmal und Greg und so. Also das fand ich einen coolen, coole neue Sache quasi für so einen Stream. Ja, die hatten ansonsten so ein bisschen Tonprobleme und so weiter, aber die haben richtig geile Ideen gehabt, so einen Stream ja zu erweitern. Und eine Field-Goal-Kamera hatten die auch. Hinterm Field-Goal stand eine Kamera, da hast du dann immer gesehen, ob er durchgegangen ist oder nicht. Habe ich auch noch nie gesehen bisher bei einem GFL-Spiel.
Also zu dem Thema Auswärtsreisen nochmal kurz. Ich hatte es ja bei Nico im Status gesehen. Die sind ja um 8 an dem Samstag früh hier am Elbepark losgefahren. Der war an dem Sonntag früh um 5.30 Uhr zu Hause. Also ja, geisteskrank. 24 Stunden unterwegs, gefühlt.
Unglaublich. Unglaublich.
Hier, Konstantin, sag mal, ich habe in der Monarchs-Fangruppe bei Facebook was gesehen. Kann das sein, dass ihr von 2, 3 Fans in Empfang genommen wurdet auf der Bernie? Nachts? Hast du was mitbekommen?
Das kann gut sein. Problem ist, dadurch, dass ich so quasi Rookie bin, muss ich immer den Bus aufräumen und bin immer der Letzte, der aus dem Bus kommt mit den anderen Rookies. Deswegen kann ich da leider keine Auskunft zu geben. Aber ich könnte es mir gut vorstellen. Also so wie unsere Fans drauf sind, würde mich das nicht wundern. Aber ich weiß leider nicht, weil ich war im Bus und habe Müll aufgesammelt. Also.
Also ich glaube, Robert Lörs und ich glaube Martin.
Andreas Martin.
Ja, okay, ja, genau. Die hatten sich, glaube ich, verabredet für irgendwie 4.50 Uhr oder sowas, was auch immer. Und haben mit irgendjemand aus dem Bus geschrieben, dass die euch quasi dort antreffen, dass sie wissen, wann ihr kommt. Also das ist mal Dedication, würde ich meinen, von den Fans. Das ist crazy.
Loyalität. Also der Wahnsinn, wirklich.
Sehr schön. Ja, dass es bei uns hier aber nie bis 4.50 Uhr geht, würde ich jetzt mal sagen, wir sind eigentlich ganz gut dran für heute. Ja, Konstantin, es hat echt unfassbar viel Spaß gemacht. Danke für die schöne Stunde, die du hier mit uns verbracht hast. Und dann wünschen wir dir natürlich ganz, ganz viel Glück, Erfolg und natürlich uns allen einen schönen Sieg am nächsten Samstag dann im GFL Bowl. Und bis dahin, ja, Leute, ihr habt's gehört, nächste Woche gibt's nochmal eine finale Folge. Und wir sagen jetzt an der Stelle Tschüssi und bis nächste Woche.
Ich sage natürlich Dankeschön. Finale. Hat viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ciao, ciao.
Ciao.